Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Palantir is watching you, Teil 1. WAF beschäftigt sich mit der Machtfülle eines zweifelhaften Tech-Konzerns.
Palantir ist ein Versuch, ein kollektives Unternehmen aufzubauen, dessen kreative Ergebnisse Theorie und Praxis miteinander verbinden. Das ist eine etwas merkwürdige Beschreibung für ein Unternehmen, das in erster Linie Überwachungstechnologie herstellt. Aber so beschreiben CEO und Mitbegründer Alexander Karp und Nicolas Tamiska, Leiter der Unternehmenskommunikation, das Tech-Unternehmen Palantir. Die beiden haben zusammen ein Buch geschrieben, The Technological Republic, Hard Power, Soft Belief and the Future of the West. Das Buch verrät zwar nicht, was Palantir genau macht, dafür aber, woran die Köpfe des Unternehmens glauben. Es beginnt mit einer Abrechnung mit dem Silicon Valley. Die Autoren kritisieren, dass das Silicon Valley seine Energie auf einen kleinen Bereich von Konsumgütern konzentriert habe. Sie fordern Führungskräfte und Ingenieure auf, sich wieder einem nationalen Projekt zu widmen. Alex Karp und sein Co-Autor träumen von einem neuen Manhattan-Projekt. So wie im Zweiten Weltkrieg die Atombombe entwickelt wurde, soll jetzt ein Technologieprojekt die amerikanische Dominanz sichern. Amerika braucht, Zitat, ein neues Manhattan-Projekt, um die ausschließliche Kontrolle über die ausgefeiltesten Formen der KI für das Schlachtfeld zu behalten. Die Tech-Industrie, so Karp, habe eine moralische Verpflichtung, mit der US-Regierung zusammenzuarbeiten. Schließlich habe der Staat auch ihren Aufstieg ermöglicht. Das Buch wirbt für eine Welt, in der Big Tech der bereitwilligste Partner der Verteidigungsindustrie ist. Amerikas technologische Elite soll aufhören, nutzlose Ablenkungen für Consumer zu entwickeln. Schluss mit Mitfahr-Apps, Online-Shopping-Seiten, Social-Media-Plattformen und Videosharing. Sie soll ihre Energie auf Militärtechnologie richten. Das sei das einzige lohnende Ziel im Zeitalter des Wettbewerbs der Großmächte. Während das Buch die Theorie liefert, findet die Praxis bereits statt. Palantir verkauft seine Dienste jedoch nicht nur an das US-Militär, es ist längst in Europa angekommen, auch in der Schweiz. Was bedeutet das? Muss uns das Sorgen bereiten? Was bietet Palantir genau an und was macht Palantir eigentlich hier in der Schweiz? Genau das wollte das WAF-Kollektiv zusammen mit der Republik herausfinden und machte sich auf eine lange Recherchereise, die vom Journavon und investigativ.ch unterstützt wurde. Lorenz Nägeli und Balz Oertli sind heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit Ihnen gesprochen.
Lorenz Nägeli, Balz Oertli für WAF und auch die Republik hat sich beschäftigt mit dem Unternehmen Palantir und seinem Verhältnis zur Schweiz. Jetzt ist ja Palantir im Unterschied zu anderen riesigen, gut an der Börse dastehenden, vielleicht Tech-Firmen, dem allgemeinen Digital-User ein bisschen weniger bekannt. Das ist nicht so was wie Amazon oder Facebook. Darum vielleicht am Anfang, was macht denn Palantir so? Welchen Service bieten die für welche KundInnen?
Ich glaube, dass Palantir nicht ganz so bekannt ist, währenddem ich sagen würde, dass es schon auch aufsteigenden Bekanntheitsgrad hat, hat sicher auch mit seinem Geschäft zu tun, weil es sowohl zivil, aber halt auch militärisch und für Sicherheitsbehörden Services oder Dienstleistungen anbietet. Wenn man diese beiden Teile, die das Unternehmen macht, zusammenfassen will, heißt das eigentlich, dass sie gigantische Datenmengen zusammenführen, diese in ein Analysebild gießen und damit Unternehmen oder Personen im Unternehmen erlauben, Entscheidungen zu treffen. Das passiert auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Sie haben da so zwei Aushängeprodukte. Das eine ist Foundry, das ist das zivile Produkt. Das ist also eine Softwarelösung, die insbesondere riesige Konzerne nutzen, um gewisse interne Unternehmensabläufe zu vereinfachen. Also sie bespielen da den Finanzsektor, den Energiesektor, glaube ich, viel Handelsunternehmen, auch Gesundheitsdienstleister und geben denen eigentlich ein Tool in die Hand, um Abläufe effizienter zu machen, um mittels KI-gesteuerter Technologie Daten aus dem Unternehmen zusammenzuführen und dann dank diesen Abläufe zu schärfen und wichtige Entscheidungen zu treffen. Das ist das zivile Produkt, aber begonnen hat alles im militärischen Bereich mit einem Produkt mit dem sympathischen Namen Gotham, abgeleitet ja auch aus der bekannten Batman-Geschichte. Das Produkt Gotham, das zielt auf den militärischen Bereich ab, das kann also direkt auch im Krieg verwendet werden und wird auch von zahlreichen Sicherheitsbehörden eingesetzt. Und was heißt das nun? Palantir selber beschreibt das Produkt auf mit Your Software is the Weapon Systems, also sagt auch, deine Software wird eigentlich zum Waffensystem und bewirbt sein Produkt damit, dass man die kriegerische Effizienz oder auch die Combat Power, also die Schlagfähigkeit auf dem Schlachtfeld, steigern kann, dank den Softwareprodukten von Palantir. Und diese werden da auch in ähnlicher Weise letztendlich wahrscheinlich eingesetzt, wie auch bei den Privatunternehmen. Also sie sollen helfen, Entscheidungen zu treffen. Sie werden so in diesen kriegerischen Einsätzen auch dazu verwendet, Kill- or No-Kill-Entscheidungen zu treffen. Kürzlich hat der CTO vom Unternehmen das auch beschrieben als ein Produkt, das hilft, die Kill-Chain, also die Tötungskette, effizienter zu machen.
Jetzt ist es so, auch als Laie weiß man, dass diverseste Erfindungen, nicht ja zuletzt das Internet selbst, es überhaupt nur gibt, weil sie mal für militärische Zwecke entwickelt wurden. Man munkelt, dass die Anwendungen von Palantir unter anderem auch vom CIA mitfinanziert wurden. Ist denn das bei Palantir auch so, dass ursprünglich das Militärische war und das Unternehmer, also privatwirtschaftliche, was du gerade geschildert hast, eher die Ausweitung dann war?
Den Ursprung hatte Palantir im Unternehmen PayPal, also dem Zahlungsdienstleister, der von Peter Thiel, also einem der Palantir-Gründer, gegründet wurde. Und das Produkt kam eigentlich zutage nach 9/11 und wurde dann aber ganz, ganz früh schon angepasst oder umgewandelt auf den militärischen Gebrauch. Und ich glaube, es war wirklich auch in der ganz Anfangsphase, als der CIA Investment oder Venture Capital Fonds namens QTEL relevant in Palantir investierte und wo dann auch begonnen wurde, die Produkte wirklich auf militärischen Gebrauch auszurichten. Das ist auch seit Beginn das wichtigste Anwendungsfeld oder war das wichtigste Anwendungsfeld der Produkte des Unternehmens, die unter anderem auch in den Kriegen in Irak und in Afghanistan eingesetzt wurden und natürlich seit vielen, vielen Jahren zunehmend in weitere militärische Bereiche und zu weiteren Kunden im militärischen Bereich vorgedrungen sind.
Und prominent in den letzten Jahren, trauriger Prominenz, auch im Gaza-Krieg eingesetzt worden sind.
Das weiß man ganz genau. Ich meine, die Firma hat ja selber sehr positiv auf Israel Bezug genommen und auch gesagt, dass man zu Israel stehe und die israelischen Streitkräfte unterstützt. Und das hat der CEO jetzt auch gerade kürzlich, letzte Woche, in einem Interview erneut bestätigt. Und das bestätigte die Firma auch uns gegenüber in Gesprächen, die wir hier in Zürich mit ihnen hatten. Sie versuchten das dann ein bisschen zu präzisieren, währenddem es jetzt lange Zeit so dargestellt wurde, dass sie eigentlich über die ganze Palette das israelische Militär unterstützten, sagten sie jetzt das erste Mal so wahrnehmbar, dass sie die israelischen Streitkräfte nur sehr gezielt unterstützen und haben da so Einschränkungen vorgenommen. Wofür? Sie sagten dann, dass die Tools, die sie da liefern, der Search Missions rund um die verschollenen Geiseln dienen soll, haben dabei aber nicht weiter ausgeführt, inwiefern das dann eine Einschränkung sein soll rund um den Einsatz im Schlachtfeld. Ebenfalls ist klar, dass sie auch darüber hinaus mit der israelischen Zivilverwaltung zahlreiche Verträge haben und sie haben auch explizit offen gelassen, die Zusammenarbeit mit dem israelischen Militär immer weiter auszubauen. Was sie ganz explizit bestritten haben, auch in öffentlichen Statements, ist, dass Palantir an dem Einsatz von den Systemen Lavender und Gospel beteiligt sei. Das sind die autonomen Waffensysteme, die Israel insbesondere im Gazastreifen einsetzt.
Das heißt ja schon, dieser militärische Teil von Palantir, der ist unverzichtbar für Sie. Ohne den könnten Sie nicht existieren, so wie Sie jetzt existieren.
Ich würde wahrscheinlich sogar einwerfen, dass das der Hauptteil Ihres Geschäftes ist, ist die Arbeit mit Sicherheitskräften und Militärs. Besonders auch die amerikanischen Sicherheitskräfte und das amerikanische Militär sind groß bis größt Kunden von Palantir.
Das ist ja die andere Prominenz, die sie ein bisschen erlangt haben, die Zusammenarbeit, die sie gemacht haben mit der ICE, also mit den Truppen, die Trump jetzt in diverse US-amerikanische Großstädte geschickt hat.
Ich finde den Vergleich dann zu Trump und zu ICE, wenn man den auf die Trump-Periode beschränkt, ist das etwas zu kurz gegriffen. weil Palantir, wie gesagt, seit 2003 seine Produkte dem US-Militär zur Verfügung steht. Und wenn wir die Militäreinsätze des US-Militärs seit 2003 anschauen, dann sind das eigentlich vorwiegend völkerrechtswidrige Militäreinsätze, in denen Kriegsverbrechen begangen werden. Das gilt auch für das Polizieren im Inland. Also ich glaube, die USA hat seit sehr langem ein großes Problem mit rassistischer und tödlicher rassistischer Polizeigewalt, mit einem sehr problematischen System der Migrationskontrolle, das bereits in der Obama-Administration sehr eskalative Ausmaße annahm und seither auch von Menschenrechtsorganisationen kritisiert wurde. Und der Vertrag mit ICE von Palantir, der geht auf die Obama-Administration zurück, der ist also schon lange, lange, lange in Gang und er wird einfach ständig verlängert und auch ständig ausgebaut. Und ich glaube, das widerspiegelt für mich auch die Entwicklung, auf die wir den Finger halten müssen. Dieses Unternehmen wird ständig wichtiger. Und es ist auch etwas, was von Francesca Bria, einer Ökonomin und Journalistin, sehr passend als «The Authoritarian Stack» genannt wird. Also Palantir wird so wichtig für die Behörden, dass sie quasi unverzichtbar werden. Und sie hat das so beschrieben, die werden zum Betriebssystem der Verwaltung. Und ich glaube, das ist genau das, was Palantir für die Zukunft eine gigantische Macht verleiht, weil ihre Produkte so unglaublich wichtig sind für die Behörden, um ihre Arbeit umzusetzen. Und ich glaube, der jüngste Vertrag mit dem US-Militär, der beschreibt das in Zahlen, er umfasst 10 Milliarden US-Dollar.
Gefällt dir dieser Podcast? Dann möchten wir wieder einmal daran erinnern, es hilft uns sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest oder ihn an Freundinnen, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst. Willst du den Podcast sogar finanziell unterstützen?
Dann geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahlabo abschließen. Es gibt zwei Varianten namens Hütte und Palast, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Gratis und Franco ist unser Newsletter, für den du dich ebenfalls bei Steady einschreiben kannst, um keine Folge zu verpassen.
Falls du lieber einen beliebigen Beitrag überweisen willst, dann geht das über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hörkombinat.ch, alles andere erklärt sich von selbst.
Außerdem findet man das Hörkombinat auf Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Ja, wir haben einige uns als untauglich erscheinende Social-Media-Kanäle über Bord geworfen.
Vielen Dank fürs Teilen und Unterstützen.
Es gibt das bekannte Zitat, das auch bei euch vorkommt, von Peter Thiel, dem Mitbesitzer von Palantir, der mal gesagt hat, und zwar schon 2009, glaube ich, er glaubt irgendwie nicht mehr, dass Freiheit und Demokratie noch miteinander vereinbar seien. Wie hat er denn das gemeint? Hat er das so gemeint, wie man im ersten Moment befürchten muss?
Naja,
und wie fließt das womöglich in die Firmenphilosophie ein, fragt man sich dann?
Ich glaube, Zweiteres ist eine gute Frage, die werden wir zusammen zu eruieren versuchen. Aber ich glaube, wie er es gemeint hat, das müssten wir ja ihn fragen. Aber ich glaube, wir können ja anschauen, was Peter Thiel in seinem Leben und mit seinem Unternehmen und mit seinem Geld so macht. Und ich glaube, da ist schon sehr klar, welche Strömungen der Weltpolitik er unterstützt. Also er war ja einer der ganz frühen Unterstützer von Donald Trump. Er war auch einer der wichtigen Unterstützer von heutigen Zöglingen von Donald Trump, wie Marco Rubio etc. Hat die mit Multimillionenbeträgen in politische Ämter mitgehoben und fördert damit jetzt natürlich auch ein Cluster, eine politische Welt, in der er selber und seine Unternehmen wahnsinnig wichtige Positionen besetzen. Auch das, finde ich, wurde in dieser Berichterstattung über den Authoritarian Stack sehr gut nachgezeichnet, nämlich, dass Peter Thiel und seine Kumpanen ganz gezielt in Unternehmen investieren, die Produkte herstellen, die öffentliche Ordnung oder die öffentliche Verwaltung braucht. Und damit machen sie sich zu einem unglaublich wichtigen Player, der wahnsinnig einflussreich wird auf einer Ebene, in einer Dimension, die früher unter öffentlicher Kontrolle steht und die nun die Abhängigkeit hat von Unternehmern mit einem sehr, sehr rechten, sehr libertären Gedankengut mit unfassbar viel Geld, die sich einen Kreislauf geschaffen haben, den sie in weiten Teilen selber bestimmen. Mit solchen Aussagen, dass Demokratie und Freiheit nicht vereinbar sind, ja, das darf durchaus Sorgen machen. Und ich finde, wenn wir von Peter Thiel weggehen und zum operativen Leiter hinblicken, zu Alexander Karp, der übrigens auch regelmäßiger Besucher im Palantir-Büro in Zürich ist, dann können wir einen Blick auf ein Interview werfen, das er gerade letzte Woche in einem Ringier-Magazin gegeben hat. Und auch da spricht er von seinem Bedürfnis nach mehr Migrationskontrolle, um die europäische Identität zu bewahren. Er sagt, Moral folgt militärischer Macht, weil er sagt, die militärische Macht, die muss die Welt definieren und ja, die freie Welt in Anführungs- und Schlusszeichen unter Führung der USA, sie sei vielleicht nicht die Wunschvorstellung, aber im Moment alternativlos.
Zum Gespräch muss man vielleicht auch noch anmerken, dass ja auch Ringier Kunde von Palantir ist. Wenn sich der Herr Karp schon so Sorgen macht um europäische Werte, Palantir versucht, ja, ich glaube vermehrt, kann man vielleicht sagen, in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren in Europa auch Fuß zu fassen, in genau diesen Sektoren, die du beschrieben hast, auch in der Schweiz. Dazu kommen wir gleich, aber welche Staaten hat Palantir in der Kundenliste in Europa?
Jetzt gerade die, die ich aufzählen könnte, wo Palantir das auch öffentlich sagt, das war zum Beispiel während Covid, haben sie mit dem englischen National Health Service, also der NHS, seitdem arbeiten sie mit dem NHS zusammen, das sagen sie auch immer wieder selbst öffentlich in Deutschland, verschiedene Bundesländer, da arbeitet die Polizei zusammen mit Palantir. Ich glaube auch in Frankreich gibt es Kooperationen.
Sie haben auf jeden Fall auch Niederlassungen in Australien, deutet darauf hin, dass sie auch dort tätig sind. Und Alex Karp nennt auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien zur Achse der Kollegen. Das heißt, es ist auch davon auszugehen, dass mit den Staaten Verträge existieren.
Palantir liefert seine Überwachungs- und Analysetechnologie nur an ausgewählte Kunden und betont, keinerlei Geschäftsbeziehungen zu China, Russland oder anderen Staaten zu unterhalten, die sich gegen den Westen positionieren. CEO Alex Karp verweist dabei immer wieder auf die ideologische Grundhaltung des Unternehmens. In einem Interview mit der New York Times sagt er, wir vertreten konsequent eine pro-westliche Sichtweise, dass der Westen eine überlegene Lebensweise und Organisationsform hat, insbesondere wenn wir unseren Ambitionen gerecht werden. In einem weiteren Interview erklärte, für den Erhalt des Westens und seiner Werte ist es aus meiner Sicht entscheidend, dass das US-Militär das stärkste der Welt bleibt. Private Tech-Unternehmen mit rechtslibertärer Ideologie sollen also für Behörden und Armeen unverzichtbar werden. Der militärisch-industrielle Komplex war gestern. Heute haben wir es mit einem autoritären Hightech-Komplex zu tun, wie es die im Gespräch genannte Ökonomin und Journalistin Francesca O'Brien formuliert. O'Brien schreibt in der Le Monde Diplomatique, der autoritäre Hightech-Komplex agiert noch schneller, ideologischer und strikter im Interesse der Unternehmer als frühere Varianten des militärisch-industriellen Komplexes. Die Herren des Silicon Valley bauen nicht mehr nur Apps, sie bauen Imperien. Die Frage ist, wie tief ist dieser autoritäre Hightech-Komplex bereits in die Schweiz eingesickert?
Ihr habt ja jetzt vor allem recherchiert, was Palantir in der Schweiz versucht hat. Und interessanterweise war es auch in der Schweiz so, dass mindestens ein großer, vielleicht der erste größere Versuch, genau wie offenbar in Großbritannien, zur Corona-Zeit war. Also zu einer Zeit, wo, sagen wir mal, mehr Kreise als sonst einen verstärkten Wunsch nach Kontrolle vielleicht gehabt haben. Aber anscheinend sind sie bis heute bei allen kantonalen und auch Bundesbehörden abgeblitzt. Also es gibt keine offizielle Zusammenarbeit von Schweizer Institutionen mit Palantir. Wie war es euch denn möglich, das überhaupt herauszufinden? Weil anscheinend sprechen sie ja nicht über alle ihre Aktivitäten gleich offen.
Wie man das so macht, haben wir zuerst einfach mal so Medienanfragen gestellt an verschiedene Bundesämter. Ja, habt ihr eigentlich Verträge mit Palantir? Und was macht ihr da eigentlich so? Und dann kamen überall Postwellen zurück. Nein, gibt's nicht. Die Antworten haben uns nicht so überzeugt. Wir dachten irgendwie, ja, vielleicht gibt's noch keine Verträge oder sie wollen es uns nicht sagen. Dann haben wir uns diesem Tool der Öffentlichkeitsgesetzanfragen zugewendet und haben versucht, dann über so Dokumenteneinsichtsgesuche genauer zu verstehen, was Palantir tut. Und das Schöne an Palantir ist ja, dass der Name ist wirklich sehr unique. Man braucht das Wort Palantir nur, wenn man über Herr der Ringe spricht und wenn man über Palantir spricht. Den Weg hinein, den wir gefunden haben, ist über die Geschäftsdatenbank. Also alle Behörden haben hier so eine Datenbank in einem Ordner-File-System, wo alles abgelegt wird. Wir haben dann Einsichtsgesuche gestellt in den Export einer Suche in diesem Geschäftsdatenbank auf das Wort Palantir. Dann kamen halt all diese Treffer zurück, wo in den Bundesämtern über Palantir gesprochen wird. Und ich kann jetzt wirklich sagen, die Bundesämter besprechen Herr der Ringe sehr wenig. Und das waren dann über 60 Gesuche an mehr oder weniger alle Bundesämter, also dann eine Stufe unter dem Departement, Aber wir haben auch alle verschiedenen Kantone, insbesondere die Kantonspolizeien, haben wir angefragt. Und das hat dann dazu geführt, dass wir über diese Exporte in Dokumente Zugriff bekamen, die wirklich aufgezeigt haben, wie Palantir seit mehreren Jahren immer wieder versucht hat. Ich glaube, am Schluss sind wir auf 11 Kontaktversuchen, wo Palantir versucht hat, irgendwo an ein Bundesamt heranzutreten und sein Produkt zu verkaufen. Man kann schon sagen, dass am Anfang war es, gab es wie noch Interesse. Gewisse Bundesämter haben sich dann das vorstellen lassen oder man hat irgendwie zusammen gesprochen. Und dann am Schluss kam es immer zu stärkeren Absagen. Da fand ich es sehr interessant, dass die Kontakte auch oft persönlich passieren. Also es hat eigentlich angefangen, dass Bundesrat Maurer war in San Francisco bei Palantir im Hauptquartier. Das war so eine Reise durch das Silicon Valley, wo halt der Bundesrat der hohe, innovative Tech-Firmen besucht hat und hat dann ein bisschen so gesprochen. Und dann gab es aber auch Thurnherr, der alte Bundeskanzler, hat dann mit Palantir gesprochen am WEF. Da trifft man sich ja auch so schön. Und auch da hat Palantir wieder versucht, sein Produkt der Schweiz zu verkaufen. Das war damals eben dann kurz vor Covid und dann während Covid kamen dann Briefe, ja, man würde das gerne vorstellen. In einem Brief stand sogar, dass Palantir bereit wäre, der Schweiz ihr Produkt gratis zur Verfügung zu stellen, weil man sich so in besonderem Maße mit der Schweiz verbunden fühle. Und wenn wir dann so eine Stufe genau schauen, wieso es hat es nicht geklappt, ich glaube, dann wird es spannend. Man hat gemerkt, es gab immer so die ersten Berührungspunkte, wo eigentlich alle noch fasziniert waren, aber was Palantir da verspricht, das sind auch Hochglanzbroschüren, wo in den Präsentationen von Palantir, da wird wirklich ganz große Dinge versprochen, wie man innerhalb von kürzester Zeit jegliche Daten, die man besitzt, dann analysieren kann. Aber wenn es dann wieder darum ging, okay, können wir das und dürfen wir das auch, dann wurde es komplizierter. Und ein gutes Beispiel ist das Geldwäschereistelle. Palantir durfte auch da ihr Produkt vorstellen. Und dann kann man in den Aktennotizen, also in der Zusammenfassung dann lesen, dass sie zwar alle fanden, das sei ein saugutes Produkt, aber sie haben gemerkt, sie haben die gesetzliche Grundlage gar nicht, um das Produkt einzusetzen. Und das fand ich eigentlich sehr interessant.
Was heißt, warum nicht? Was am schweizerischen Gesetzen widerspricht dem Einsatz von dem?
Das Produkt, das sie machen, ist ja so diese All-Inclusive-Datenbank. Alle Daten, die du hast, die führen wir alle in eine Datenbank zusammen und dann analysieren wir sie die live und dann siehst du alle Patterns und bist up-to-date die ganze Zeit. Und dieses Zusammenführen von allen Daten, jetzt im Falle der Geldwäscherei, fand ihr raus, dafür fehlt ihnen eigentlich die gesetzliche Grundlage. Und das eigentlich interessanteste Dokument, das wir fanden, war ein Bericht aus der Armee, also der Armeestab. Da gab es wiederum ein Treffen, also die Armeespitze war an irgendeinem Treffen in Shangri-La, das war in Hongkong. Das Treffen heißt Shangri-La-Treffen, das war einfach wieder so ein Treffen, hohe Militärs waren da vorhanden und das Militär hat sich dann überlegt, ja okay, vielleicht machen wir das, lassen uns das mal abklären, haben sie dann intern einen Bericht machen lassen, was ist Palantir, wäre das gut für uns und könnten wir das überhaupt anschaffen? Und da finde ich interessant, dass man wirklich lesen kann, dass sie Nein sagen. Sie sagen, das Produkt könnte zwar sehr gut sein, aber auch ist ein bisschen zu teuer und es ist wirklich auch gefährlich. Wir wissen nicht, ob die Daten irgendwohin die fließen. Wir sehen zu wenig in das Produkt rein, wir vertrauen ihm nicht.
Also da geht es um Befürchtung, dass die Daten nicht nur zu ihnen fließen, sondern auch in Organisationen in anderen Ländern außerhalb der Schweiz.
Ja, konkret einfach, dass die Amerikaner mitlesen. Und das fand ich sehr interessant, weil in diesem Bericht gibt es auch noch so einen kleinen Satz, dann wird erzählt, was halt Palantir nach dem Wissen des Militärs, wo Palantir schon Kontakt hatte mit dem Schweizer Militär. Und dann steht da, dass Armaswiss mal einen sogenannten Request for Information gemacht hat. Das ging um eine Geschäftsdatenbank für den militärischen Geheimdienst. Und da sind sie durch ein Must-Kriterium gefallen. Also irgendein Kriterium, das da aufgestellt wurde in diesem Beschaffungsverfahren von Armaswiss, hat Palantir, und das ist ein Must-Kriterium, ist ein zwingendes Kriterium, hat Palantir nicht erfüllt.
Aber man kann aus diesem Material, das euch vorgelegt ist, nicht erkennen, welches Kriterium das war.
Nein, wir wissen nicht, wieso sie durchgefahren sind, aber wir sehen aus den wiederholten Berührungspunkten zwischen Palantir und den Bundesbehörden, wie es immer klarer wird, dass wenn die Abklärung wirklich passieren, können wir diese Software anschaffen, dann ist sie zu heikel.
Und sie ist aus zwei Gründen insgesamt zu heikel, so habe ich jetzt verstanden. Erstens, ob es mit den Schweizer Datenschutzbestimmungen übereinstimmt. Und zweitens, weil man zu wenig Kontrolle hat darüber, wo die Daten sonst noch hinkommen.
Der Bericht von dem Armeestab, der ist wirklich sehr umfangreich oder ist noch recht detailliert. Wir haben den auch hochgeladen, man kann den im Artikel lesen. Und da geht es schon um diverse Gründe. Und es wird auch erwähnt, die negative Berichterstattung, die Palantir erfahren hat, dass es da auch Grundrechtszweifel gibt am Einsatz von Palantir. Da wird sogar auch zumindest darauf hingewiesen, dass es auch Diskriminierung geben kann in diesem Programm. Aber so die Hauptkritikpunkte sind wirklich, dass man nicht weiß, was mit den Daten wirklich passiert, die man da Palantir gibt. Und sie sagen schon auch, dass es einfach ein bisschen zu teuer ist.
Für mich ist, glaube ich, wirklich essentiell, dass dieser Bericht halt nicht nur diese eine Gefahr, die von vielen Unternehmen oder irgendwie in vielen Diskussionen auch so ein bisschen als die einzige Gefahr herumschwebt, nämlich so dieser Datenabfluss an US-Regierungsstellen gewichtet, sondern halt effektiv darüber hinausgeht und auch ganz klar moralische und grundrechtliche Fragen stellt und diese gewichtet und wegen deren Gewichtung auch mit sich gegen das Produkt entscheiden. Und ich glaube, da sind wir meiner Meinung nach auch mitten in der Debatte, in der man sein sollte, weil ich finde diese moralischen, grundrechtlichen Bedenken absolut essentiell für die Debatte.
Gegen Trump sind ja fast alle in Europa, also nicht nur irgendwelche links-linken Verrückten, ja, sondern Trump wird von sehr, sehr vielen in Europa sehr kritisch gesehen. Und auch diese Einsätze in den Großstädten, die mit Palantir-Unterstützung stattfinden, die US-Geheimdienste stehen irgendwie jetzt durch die jetzige US-Regierung eben auch im schlechteren Licht als auch schon. Und meine Frage ist darum, wie seht ihr das? Muss man befürchten, dass wenn jetzt ein Mensch, wo man dann wieder annimmt, oh, das ist wieder so einer wie Obama, so ein vernünftiger US-Präsident oder eine vernünftige US-Präsidentin da ist, dann sind die Geheimdienste ja nicht mehr so schlimm. Ist es möglich, dass dann sozusagen eine Neubeurteilung stattfände, zum Beispiel in der Schweiz oder im europäischen Kontext, dass dann Palantir akzeptierter wäre?
Wenn man den Bericht dieser Armeestabs noch genau liest, dann finde ich, gibt es einen interessanten Teil über die Kosten dieser Software. Weil die Kosten der Software sich offensichtlich in verschiedene Teile unterteilen, aber etwas, das sehr teuer ist, sind die Lizenzkosten. Und das muss man jedes Jahr wieder bezahlen. Und das steht dann auch da drin, dass es halt schon verschiedene andere Regierungsstellen gäbe, die Mühe hätten, sich von Palantir zu lösen. Und das fand ich einen sehr interessanten Vorbehalt, dass man sich wie so in diese Abhängigkeit gibt und dann halt ein bisschen egal, wer jetzt da an der Macht ist, hat man diese Software und kommt wie nicht mehr davon los.
Also dem stimme ich wahnsinnig zu und ich glaube auch gerade mit der Übernahme von beispielsweise Lizenzgebühren, die ja immer auch bedeuten, dass die Ownership in großen Teilen beim Unternehmen bleibt.
Ja, wenn es zumindest auf einer gewissen sachlichen Ebene so Begeisterung geherrscht hat bei diversen Behörden, wo sie die Möglichkeiten der Palantir-Produkte mal gesehen haben, was ist denn das Gute an diesen Produkten? Sind diese Produkte so gut, dass sie fast schon alternativlos sind oder könnten die Behörden sich Ähnliches auch anderswo besorgen?
Der Ruf ist sehr gut, aber es kann natürlich auch niemand den Ruf überprüfen, weil die Firma sehr, sehr viel so Secrecy aus ihrem Produkt macht. Ich glaube, was ich spannend fand, wieder in diesem Bericht des Armeestabs, da sagen sie dann ja, nein, Palantir sollte die Schweiz lieber nicht einsetzen, aber dann kommt natürlich die Frage, ja, was sonst? Und das ist interessanterweise auch eine der letzten Stellen, die geschwärzt blieb. Die Armee wollte uns leider nicht sagen, was jetzt wirklich so ihre alternativen Projekte sind. Aber es gibt eine Fußnote, da werden dann so ein paar europäische Firmen wie so SAP erwähnt, dass die ja eigentlich ähnliche Produkte hätten. Und ich glaube, das zeigt wie schon etwas Gutes, weil der Ruf von SAP, für alle Leute, die schon mal SAP gebraucht haben, ist wirklich nicht so gut. Oder? Und demgegenüber hat Palantir so den Ruf von so einem extrem modernes Unternehmen, Innovation pur. Und ich glaube, da ist es schon auch wichtig, nachdem wir uns irgendwie länger mit Palantir beschäftigt haben, auch zu sagen, ich glaube, das Produkt an sich ist einfach das Zusammenführen von Datenbanken. Da muss man ein paar verschiedene Formate lesen können und so. Ist schon kompliziert, aber es ist wie machbar. Ich fand die Fußnote eben noch irgendwie auch ein bisschen entblößend, weil es dann da einfach steht, ja, das sind irgendwie Hundskommune, europäische Softwarefirmen, die können das schon auch.
Daten zu sammeln, miteinander zu verknüpfen und darin Muster zu erkennen, das können also auch andere Softwarelösungen. Das ist keineswegs Rocket Science und schon gar kein Grund, staatliche Souveränität preiszugeben oder sich von Palantir abhängig zu machen. Die Schweizer Behörden haben eine Zusammenarbeit trotz intensiver Bemühungen abgelehnt. Doch Palantir ist aus der Schweiz nicht verschwunden. Vor 4 Jahren titelten Medien, Tech-Krise Palantir lässt sich im Kanton Schwyz nieder. Palantir-Chef Alex Karp zieht an den Zürichsee und Palantir baut Europa-Hub im Kanton Schwyz. Was ist daraus geworden? Was macht das Unternehmen heute in der Schweiz? Oder genauer gefragt, was macht es für wen an der Bahnhofstraße in Zürich? Das hört ihr in Teil 2 von Palantir is Watching You. Die Folge wird am 21. Dezember veröffentlicht. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.